Je vais appeler York Lange, qui est biologiste qui travaille sur le Rhin et qui va aborder un aspect température qui nous tient particulièrement à cœur pour y travailler aussi personnellement sur l'Allier. Donc, Lange-Zer. 20 minutes.
Ja, mein Name ist Jörg Lange, ich komme aus Deutschland, deswegen spreche ich auch leider nur Deutsch. Ich habe leider Französisch nie gelernt, konnte es deswegen aber auch nicht vergessen. Zunächst vielen Dank an Roberto Epple, der mich eingeladen hat und der hat mir mehrere schwere Aufgaben gegeben. Erstens soll ich was über Wassertemperaturen erzählen, das ist jetzt nicht unbedingt mein absolutes Fachgebiet, ich bin eher Generalist, ich bin zwar Biologe, der auch Doktorarbeit und Diplomarbeit über den Rhein geschrieben hat. Aber das ist doch ein relativ spezielles Thema. Aber ich bin insofern befasst, als unsere kleine Organisation aus Freiburg, das ist der Regiowasser e.V., doch auch als Beobachter bei der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins als Beobachter zugelassen ist. Und wir somit die Ergebnisse der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins auch mitbekommen. Dann habe ich eine zweite Aufgabe von ihm bekommen, da ich ja hier in Frankreich bin und viele vielleicht nicht so sehr viel über den Rhein wissen, doch auch noch auf ein paar Besonderheiten hinzuweisen, die den Rhein betreffen und vielleicht auch von der Loire und vom Allier unterscheiden. Und dann möchte ich auch kurz darauf eingehen, so auf ein paar Besonderheiten, die mein eigenes Leben betreffen. Ich verfolge die Diskussion um den Lachs schon sehr und will noch mal darauf hinweisen, dass der Rhein nicht irgendein Lachsgewässer in Europa war, sondern ein ganz besonderes, weil es sehr viele Lachse dort gab und die Deutschen sehr viel konsequenter noch als in anderen Ländern es geschafft haben, diesen Lachs dann tatsächlich komplett auszurotten. Hier nochmal die Karte, die Jörg Schneider heute Morgen schon gezeigt hat. Das sind alle die grünen Bäche, die man dort im Rhein-Einzugsgebiet sieht, sind alle die, wo früher der Lachs nachgewiesen war. Es gibt weitere Probleme. Der Rhein ist ein großes Schifffahrtsgewässer, eines der größten der Welt und hat auch sehr viele Staustufen, zumindest in dem Bereich, der ab Iffezheim beginnt. Also bis von Iffezheim ab an bis Basel in der Nähe von Mühlhus, werden die meisten kennen. Hier eine kurze Karte, die auch nochmal zeigen soll, die Besonderheiten des Rheins schon von jeher. Es gab immer schon eine sehr starke organische Belastung, die hat schon 1900 sich stark ausgewirkt. Überall da, wo die rote Farbe zu sehen ist, war die organische Belastung sehr stark im Rhein. Es gab aber sehr weite Strecken, wo noch keine große organische Belastung war. Die waren sehr punktuell. 1995 sieht dann das Bild ungefähr so aus. Da ist zwar dann die punktuelle Belastung weg, also die roten Farben sind nicht mehr so groß da, weil dann die meisten Kläranlagen in Deutschland schon gebaut waren. Aber es gibt einen großen Bereich, der eben dunkelgrün ist, der so einigermaßen in Ordnung. Das hat sich auch bis heute nicht so sehr viel geändert. Aber es gibt doch immerhin noch auch eine organische und vor allem auch eine Belastung von sogenannten Mikroverunreinigungen. Dann, was auch den Rhein kennzeichnet, und das hängt auch wiederum mit der Schifffahrt zusammen, die Besiedlungsstruktur des Rheins hat sich komplett geändert in den vergangenen 100 Jahren. Hier sieht man so eine Auftrennung. Man sieht zum Beispiel bei den Balken, es ist jetzt angefangen von 1900 bis zum Jahr 2006 hier aufgetragen, die Anteile der verschiedenen Organismengruppen, die im Makrozooventus, das sind die Tiere, die auf der Sohle des Rheins leben, welche dort vorgekommen sind. Und da sieht man ganz links den Balken von dem Jahr 1900. Und da sieht man, der größte Anteil davon waren eben Insekten. Die sind heute fast alle verschwunden oder waren dann verschwunden, als der Rhein sehr schmutzig war und sind erst später wiedergekommen, sind aber zum großen Teil andere Organismen, als es früher der Fall war. Hier nur eine Übersicht über einige wenige, die damals vorkamen, die heute alle ausgestorben sind. Das sind vor allem Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Steinfliegen, also die ganzen Insekten, die auch heute noch Indikatoren sind für sehr gute Wasserqualität. Die gab es alle um 1900 noch. Und wir haben diese Zählungen und auch dass wir überhaupt diese Kenntnis darüber haben, welche Arten damals vorkamen, diesen Menschen zu verdanken, weil er hat alleine mehr oder weniger die ganzen Aufnahmen damals gemacht, über sehr viele Jahre hinweg, hat 50 Jahre seines Lebens dem Rhein gewidmet. Deswegen mag ich auch hier an dieser Stelle kurz auf ihn hinweisen, das ist Rupert Lauterborn. Wer mehr über ihn erfahren will, kann mich gerne nochmal ansprechen. Von ihm stammen auch eine ganze Menge von historischen Fotos vom Rhein, unter anderem auch vom letzten Goldwäscher am Rhein. Das Gewerbe gibt es heute gar nicht mehr. Und natürlich auch von der Lachsfischerei, die am Rhein sehr verbreitet war. Hier zum Beispiel eine der Schlagfallen. Was den Rhein auch noch unterscheidet von vielen anderen Flüssen, ist eben durch die Schifffahrt der hohe Anteil an sogenannten Neozoen. Der ist extrem hoch. Neozoen sind solche Tiere, die eben nicht ursprünglich im Rhein vorkamen, die aber in ihn hineingewandert sind, meistens mit der Schifffahrt und die sich dort halten konnten. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, zur Wassertemperatur im Rhein. Hier mal so ein Überblick, was alles für Komponenten, um die Wassertemperatur auch im Modell bestimmen zu können, eine Rolle spielen. Das sind die ganzen Pfeile, ich will die jetzt nicht näher erklären, aber man kann sich schon denken, dass der rote Pfeil einer der wichtigsten ist, nämlich im Rhein, nämlich die sogenannten anthropogenen Einträge. Der Rhein ist, und das ist auch eine Besonderheit oder unterscheidet ihn von vielen anderen Flüssen, sehr stark auch mit Wärme belastet, die der Mensch hervorgerufen hat. Und die meisten oder das ist der größte Anteil dieser Wärme wiederum kommt aus großen Kraftwerken, die für die Stromproduktion im Wesentlichen dienen. Das sind unter anderem Atomkraftwerke, aber auch viele Kohlekraftwerke. Und deren Kühlwasser wird entweder dazu genutzt, oder das Kühlwasser aus dem Rhein wird entweder dazu genutzt, die Wärme in die Atmosphäre abzugeben über die Kühltürme, oder es wird benutzt, um direkt die Abwärme in den Rhein reinzukühlen. Und das Ganze sieht dann im Kühlturm so aus, dass dort sehr viel Wasser auch verbraucht wird, das auch zum Teil dem Rhein entnommen wird. Es gibt immer noch eine Diskussion in Deutschland um viele neue Kohlekraftwerke. Alte sollen geschlossen werden, neue sind hinzugekommen oder sollen hinzukommen. Wir als Umweltverband, ich spreche heute auch für den Deutschen Naturschutzring, das ist der Dachverband aller Umweltverbände in Deutschland, kämpft sehr dafür, dass möglichst wenige dieser Kohlekraftwerke gebaut werden. Entsprechend sind hier auch eine sozusagen durchgestrichen mit roten Pfeilen. Das sind die wir verhindern konnten, das nur am Rande. Was wir heute überhaupt nicht mehr haben, ist sozusagen die Situation am Rhein, dass der Rhein zufriert. Das ist die Situation auch 1929. Da konnte man über den Rhein hinweglaufen, über eine Eisschicht. Das ist seitdem praktisch nicht mehr vorgekommen. Und hier sieht man, was an Wärmelast im Rhein über die gesamte Laufstrecke, zumindest mal theoretisch, an Wärmelast eingetragen wird. Das sind die Leistungen, die von den Kraftwerken theoretisch zur Verfügung stehen würden, um den Rhein zu belasten. Ein Teil davon wird natürlich nicht eingeleitet, weil es über die Kühltürme geht, aber eben ein großer Teil wird doch eingeleitet. Und das reicht aus, diese Wärmelast. Damit könnte man theoretisch, wenn man diese Wärme nutzbar machen könnte, alle Gebäude in Deutschland heizen. Nur um mal eine Vorstellung davon zu haben, wie groß diese Wärmelast ist. Und hier mal eine ganz einfache Aufstellung. Das ist eine der Temperaturstationen am Rhein, die mit am ältesten und am längsten aufgezeichnet hat. Das ist an der deutsch-niederländischen Grenze. Die ist jetzt vielleicht nicht ganz so leicht zu erklären, diese Darstellung. Von links nach rechts ist unten aufgetragen die Jahreszahl von 1908 bis 2004. Und man sieht die blauen Balken, dann sieht man orangene Balken und rote Balken. Und die zeigen immer die Tage im Jahr an, an der eine bestimmte Temperatur entweder unterschritten oder überschritten wird. Die blauen zeigen an, dass an diesen Tagen, also an zum Beispiel bei dem ersten großen, größeren blauen Balken, von 1911, dass dort an knapp 40 Tagen die Temperatur 1 Grad unterschritten hat. Die orangenen Balken zeigen, an wie vielen Tagen im Jahr der Rhein die Temperatur von 23 Grad überschritten hat und die roten letztendlich, wann die 25-Marke geknackt wird. Und was man schon allein am Farbbild von links nach rechts sieht, dass die Tage mit höheren Temperaturen natürlich erstaunlich zugenommen haben und dass es kaum noch Ereignisse gibt, wo der Rhein mal unter 2 Grad oder unter 1 Grad fällt. Das ist übrigens auch ein wichtiger Grund, warum sich bestimmte Organismen im Rhein ausbreiten können, weil die Minimaltemperaturen, also Temperaturen unter 2 Grad, praktisch nicht mehr vorkommen. Und man kann das auch mit anderen Flüssen in Deutschland, vor allem auch Schifffahrtskanälen, vergleichen und sieht dann zum Beispiel, dass hier die Corbicula, eine Muschel im Rhein sich ausbreiten konnte, weil sie im Winter eben nicht mehr abstirbt und entsprechend deswegen, weil im Winter die Temperatur nicht unter 2 Grad fällt Und das hat natürlich auch erheblich mit dem Einfluss des Menschen zu tun, insoweit als die Kraftwerke viel Wärme in den Rhein entlassen. Hier mal die Durchschnittswerte am 2011 von der Wassertemperatur auch wieder an der deutsch-niederländischen Grenze aufgezeichnet. Da sieht man, das fängt im Januar 2011 mit knapp etwas über 4 Grad an und endet Ende Dezember 2011 mit 7 Grad. Das ist so ein relativ typisches Jahr der letzten 30 Jahre gewesen. Und man sieht, dass die niederen Temperaturen eben sehr rar geworden sind. Das hat 2012 seit 30 Jahren sich komplett geändert. Liegt unter anderem auch am deutschen Atomausstieg. 2 große Atomkraftwerke sind stillgelegt worden. Es kam hinzu ein sehr, sehr kalter Februar. Und das hat dazu geführt, dass die Temperatur seit 30 Jahren erstmalig im Rhein wieder unter die 2-Grad-Mark-Grenze gefallen ist. Und wir werden in Zukunft dann erleben, was das für die Neubesiedler im Rhein denn für Auswirkungen hat. Was die meisten auch mitbekommen haben, waren ja die hohen Temperaturen im Jahr 2003, also vor jetzt 10 Jahren. So hoch sind die Temperaturen selten gestiegen in Deutschland oder eigentlich noch nie. Da hat der Rhein jetzt hier bei Koblenz im Rhein, also ziemlich in der Mitte, die Maximaltemperatur erreicht am 9. August 2003 mit 28,1 Grad. Das ist die rote Kurve und man sieht diesen grauen Balken, das sind sozusagen die Tagesmittel über langjährige Tagesmittel von 1978 bis 2002 mit den entsprechenden maximalen und minimalen Temperaturen dazu. Dann, was auch uns in Deutschland sehr beschäftigt hat, war das Eschensterben 2003. 50.000 Eschen sind am Hoch- und Oberrhein gestorben. Und damit ist fast die ganze Population zugrunde gegangen. Und es war eben damals die Frage, ob die sich wieder erholen werden. Damals stieg im Hochrhein die Temperatur auf 27,2 Grad. Die Esche ist relativ empfindlich gegen hohe Temperaturen. Dieses Jahr war es auch knapp wieder davor, wie ich gehört habe. Und aber die Eschenpopulation hat sich seitdem wieder relativ gut erholt. Hier jetzt ein paar Grundlagen zu den Annahmen, die man getroffen hat, um Szenarien zu rechnen, wie sich denn die Wassertemperatur im Rhein mit Klimawandel und auch durch die Erwärmung der Kraftwerke denn entwickeln könnte. Hier sieht man mal die großen Kraftwerke, also alle Einleitungen, die über 200 MW sind. Das sind schon richtig große Wärmeeinleitungen. Angefangen bei Rheinkilometer 212 mit dem Atomkraftwerk Fessenheim und geht dann bis nach den Niederlanden. Und dahinter stehen die erlaubten Abwärmemengen, die eingeleitet werden dürften. Die werden Gott sei Dank nicht eingeleitet. Also man hat festgestellt, dass ungefähr die Hälfte dieser maximal einzuleitenden Wärmemengen tatsächlich dann im Rhein landet. Und dementsprechend hat man auch 50% der maximal genehmigten Einleitewerte für diese Szenarienrechnungen benutzt. Das sind weitere Grundlagen für die Szenarien, die will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, nur ungefähr. Also es gibt immer eine Referenz ohne Wärmeeinleitung durch die Kraftwerke, dann gibt es eine Referenz mit den Einleitungen durch die Kraftwerke und dann gibt es 2 Szenarien, die die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins vorgenommen hat bzw. in Auftrag gegeben hat zu rechnen. Was tut sich denn mittelfristig und was könnte sich mit dem Klimawandel langfristig ergeben? Und da ist dann nochmal unterschieden worden zwischen höheren und niedrigeren Abflüssen. Weil natürlich der Abfluss logischerweise durch die Wassermenge und durch die Wassermenge, auf die sich dann die Temperatureinleitungen verteilen, natürlich erheblich auswirkt. Und das sind jetzt sozusagen die Ergebnisse dieser Arbeit, die ich nur im Auszug darstellen will. Das ist jetzt mal einfach, um Werte, sozusagen konkrete Werte dahinter gelegt zu haben. Ein Ereignis, wenn man sozusagen das vergleicht oder ausrechnen würde für den 12.01.2009. Da sieht man die grüne Kurve, das sind ja alles Modellrechnungen aufgrund natürlich von Messwerten und von einer Validierung dieses entsprechenden Modells. Und man sieht die grüne Kurve, die zeigt an, wenn es keine Einleitung gäbe, dann würde sozusagen die Temperatur an dem 12.01.2009 bei etwa 4 Grad anfangen und dann sogar sinken, logischerweise im Winter. Und man sieht die Temperaturdifferenzen, wie die Temperatur sich verhält mit den ganzen Einleitungen. Und man sieht die schwarzen Punkte, das sind die ganzen Kraftwerke oder auch Industriebetriebe, die an diesen Stellen, also bei diesen Rheinkilometer, an diesen Stellen einleiten. Und man sieht, dass bis zu 1,6 Grad das unterschiedlich sein kann. Das Ganze jetzt mal im Sommer betrachtet, ist der 27.07.2006, auch ein relativ kritischer Tag gewesen im Jahr 2006, sieht man Ähnliches. Da steigt die Temperatur ohne den Einfluss der Kraftwerke schon auf 27 Grad und steigt dann eben auch im Jahr 2006 an einigen Tagen und an einigen Stellen im Rhein über 28 Grad. So, jetzt kommen die Szenarienrechnungen dazu, auch wieder jetzt über den gesamten Rhein gesehen, also von Basel bis zur niederländischen Grenze. Die unteren schwarzen Balken zeigen ein, der unterste graue Balken oder die graue Linie zeigt an das Szenario ohne Wärmeeinleitungen durch die Kraftwerke. Dann kommt die schwarze Linie, die zeigt die Kraftwerke und dann gibt es eine blaue und eine orange Linie, die zeigen das Szenario, das mittelfristige Szenario, also mit Zunahme der Temperatur durch den Klimawandel in den Jahren 2021 bis 2050. Und dann das Szenario, die rote und blaue Linie im Szenario 2071 bis 2100. Und dann sieht man eben, dass die Temperaturen, und das sind Mittelwerte im August, im Mittel bis zu 27 Grad steigen könnten, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird. Und schon im mittelfristigen Szenario steigen sie immerhin über 24 Grad im Mittel. Und wenn man sich jetzt Extremtage heraussucht, wie zum Beispiel wieder den 27.07.2006, auf den das Modell gerechnet wurde, dann würde man sogar mittelfristig die 29 Grad knacken und auch langfristig sogar die 30 Grad an diesem speziellen heißesten dann Tag eines solchen Jahres. Und im Winter wären es eben auch entsprechende Temperaturdifferenzen, die erreicht würden. Damit bin ich schon fast am Ende. Wir wissen durch die Forschung, dass der Lachs bei bestimmten Temperaturen, die liegen so zwischen 23 und 25 Grad, das hat auch Saumarin nochmal so dargestellt, aufhören zu wandern, sich irgendwelche kühleren Plätze suchen und dann eben den Rhein nicht mehr hochwandern. Deswegen sind das so kritische Temperaturen. Und damit würde sich sozusagen das Wanderverhalten ändern im Laufe der Zeit und das ist deswegen kritisch zu sehen. Die Ergebnisse jetzt nochmal zusammengefasst in 5 wesentlichen Punkten. Die größte Erwärmung im Rhein findet ab dem Atomkraftwerk Biblis statt und die Fließstrecke reicht nicht aus, um die eingeleitete Wärmefracht durch Verdunstung wieder abzugeben. Die modellierten Erhöhungen der Wassertemperatur durch Wärmeeinleiter liegt zwischen 0,6 und 1,6 Grad, die also zusätzlich dazukommen. Und die Wärmeeinleitungen im Jahr 2010 haben gezeigt, dass im Rheineinzugsgebiet bis Lobith die tatsächlichen Wärmeeinleitungen ca. 50% der jetzt bisher genehmigten Werte betragen. Im Rhein-Längsprofil überholen je nach Wetterbedingungen unterschiedliche warme Wellen, weil der Rhein hat relativ große Zuflüsse auch, wie Main und Mosel. Und die können natürlich durch andere Wetterbedingungen natürlich auch komplett anderes Temperaturverhalten an den Tag legen. Im Jahresmittel wurde für die nahe Zukunft ein Temperaturanstieg von 1 Grad Kelvin und für die ferne Zukunft von 2 Grad bis 4,5 Grad Kelvin berechnet, die im Rhein theoretisch an heißen Tagen vorkommen könnten oder auch an kalten Tagen. Und die Klimaänderungen in der Zukunft bewirken in der Simulation eine Wassertemperaturerhöhung um ca. 75% des immer jeweiligen Lufttemperaturunterschiedes. Das kam auch bei diesen Modellstudien heraus. Also wenn sich das Klima erwärmt um 1 Grad, dann ist mit 0,75 Grad Wassertemperaturerhöhung zu rechnen. Die Schlussfolgerung der Umweltverbände raus, aus Wärmebelastungssicht 2050, es gibt noch keine akute Gefahr jetzt im mittelfristigen Bereich bis 2050 für die Wiederansiedlungsprogramme, aber die Aufmerksamkeit ist geboten und man muss natürlich Maßnahmen ergreifen, um den Klimaschutz, auch für den Art- und Biotopschutz am Rhein von eben dort einiges zu tun. Und unter anderem haben wir deswegen die Forderung aufgestellt, erstens Aktualisierung des Wärmelastplans Rhein, den hat nämlich vor 30 Jahren zuletzt gegeben, und dass endlich auch die Daten zur Verfügung gestellt werden von den Einleitern. Wir wissen nämlich bis heute noch nicht, wer genau wie viel an welchem Tag einleitet. Ich muss etwas langsamer werden. Das war ja die dritte Aufgabe, die mir heute noch kurz vor Beginn meines Vortrages gestellt wurde. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen geschafft. Ist noch die Veröffentlichung eben der Wasserbücher, damit wir auch als Umweltverbände besser gegen die Einleiter vorgehen können. Die Herabsetzung der einzuhaltenden Mischwassertemperaturen auf 25 Grad im Rhein und natürlich ganz wichtig, und das geht in Deutschland relativ gut, weil wir mit der Energiewende ganz gut vorankommen, dem Rückbau der Kohlekraftwerke. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.